Zustand unterhielten sie sich. Kann mir gut vorstellen, dass sie viel zu bereden hatten. Kam aber Jesus dazu. Jesus kam dazu und fragte, über was unterhaltet ihr euch? Und ganz erstaunt schauten sie ihn an und sagten, was sag mal, bist du denn der Einzige hier in dieser Region? Jeder weiß doch von dem Ereignis, das geschehen ist. Bist du der Einzige, der nichts weiß? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, ja, was ist denn geschehen? Und dann erzählten sie ihm, was geschehen war, was in ihnen vorgeht. Aufgrund dessen, was sie ihm erzählt hatten, steige ich jetzt ein in Vers 25, Lukas 24, Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste denn nicht Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Ich möchte genau hier meinen Fokus drauf setzen. Das war die beste Lehrstunde, die es wahrscheinlich jemals gab. Eine Bibelstunde über das komplette Alte Testament. Man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, war das komplette Alte Testament schon vorhanden. Und er hat in jeder Schrift, hier steht's, in allen Schriften, das heißt von jedem Buch, von diesem alttestamentlichen Teil, hat er gesagt, was von über ihn gesagt wurde. An alle Bibelkenner unter uns. Wer kann sich denn vorstellen, dass man in Chronik etwas findet, was auf Jesus hindeutet? Kann jemand irgendwie in 3. Mose etwas finden, was auf Jesus hindeutet, wo die ganzen Gesetzlichkeiten aufgeführt sind? Ich kann euch versichern, es geht. Und wir haben inzwischen schon mehrere Bücher durchstudiert, nach diesem Fokus, Jesus zu entdecken in den Büchern, in den Geschichten. Und ich möchte ein Beispiel zu Beginn euch aufzeigen, wie das funktioniert und funktionieren kann. Wie man Jesus entdecken kann in jedem einzelnen Abschnitt, in jeder Geschichte. Und anschließend möchte ich genau das versuchen zu tun. Ich werde es niemals so hinbekommen wie Jesus. Aber ich möchte versuchen, mit euch durch die ganzen Bücher des Alten Testaments, durch die Heilige Schrift durchzugehen, um Jesus zu entdecken. Wir steigen ein in dieses Beispiel, das ich euch ganz am Anfang mal setzen will, wie das funktioniert, dass man Jesus auch entdeckt. Und das finden wir in Daniel 5. In Daniel 5, das ist eine lange Geschichte, ich werde sie auch kurz so wiedergeben. Es geht um den Belsazar, ein König im Babylonischen Reich. Er sitzt in seinem Palast und feiert völlig ausgelassen. Er feiert ein Fest mit seinen Konkubinen, mit seinen Obersten, ja, leicht bekleidete Frauen tanzen, sie sind berauscht, es steht drin, er war schon betrunken und fröhlich. Und in diesem Zustand macht er etwas Fatales, aus Gottes Sicht Fatales. Er nimmt die heiligen Gerätschaften des Tempels und voller Hohn und Spott trinkt er aus ihnen, isst aus ihnen und lässt sie verteilen an die ganze Mannschaft, die vorhanden ist. Ein Frevel, der stattfindet, wo er auch Gott lästert mit diesen Handlungen, obwohl eigentlich sein Vater sich bekehrt hat. Er wusste, hat er alles vergessen? Aber er war so mächtig, er war so stark in seinem Reich. Niemand konnte in Babylon einnehmen, es waren so eine sichere Stadt. Die Stadt hatte so dicke Mauern, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und so hoch, die konnte damals keiner einnehmen. So dachten sie. Aber da gab es etwas in diesem Moment, wo geschehen ist. Und draußen vor der Stadt hat sich etwas abgespielt. Und jetzt gehen wir mal zurück. Über 100 Jahre vorher ist etwas vorhergesagt worden, was diesem Belsazar nicht bewusst war. Geht mit mir einmal in den Jesaja 44. In Jesaja 44 wird berichtet, ich lese ab Vers 26. der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll wieder, kann ich dazu sagen, bewohnt werden und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden und seine Trümmerstätten wieder aufrichten. Zu der Meerestiefe spricht er, versiege. Und deine Ströme will ich austrocknen. Der von Kyros spricht, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, er werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm unterwerfen und die Hüften der Könige entgürte ich. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in die Geschichte von Daniel 5, wissen wir, was passiert ist, wenn wir das weiterlesen. Draußen vor der Stadt stand dieser Kyros, der hier schon über 100 Jahre zuvor angekündigt war. Sogar namentlich ist er genannt worden im Voraus von diesem prophetischen Wort, dass einer namens Kyros kommen wird und die Stadt einnehmen wird. Und es ist sogar noch detaillierter hier beschrieben, wie er sie einnehmen wird. Kommen wir gleich noch darauf zu. Also dieser Belsazar sitzt in seiner Stadt, feiert ausgelassen und plötzlich geschieht es. Die Hand, wie eine Geisterhand wird es beschrieben, kommt und schreibt etwas an die Wand. Mene, mene, tegel, ufasin. Das heißt, er hat vor Schrecken seine ganze Zeichendeuter und Wahrsager hergeholt. Keiner konnte ihm sagen, was die Schrift an der Wand bedeutet. Bis dann jemand ihn darauf hinaufgelobt hat, dass Daniel da ist, der sowas kann. Der Mann Gottes. Und tatsächlich, er hat ihm gesagt, dass sein Reich fallen wird. Und was sich abgespielt hat vor dieser Stadt, war Folgendes. Kyros kam mit seinem ganzen Heer an. Er hatte in der Vergangenheit ein Pferd verloren. Das ist ertrunken in den Strömen des Euphrats. Und er hat verschiedene Kanäle bauen lassen. Und er hat diesen Fluss gehasst. Und er hat aufgrund dessen, dass er so eine Verbindung, ich weiß nicht ganz genau, wie es war, natürlich, vermutlich kann man vorstellen, dass er eine Verbindung zu diesem Fluss hatte und diese Kanäle dann auch gebaut hat, vermutlich diese Idee bekommen, ich kann doch diesen Fluss umleiten. Und er hat diesen Fluss umgeleitet und die Schwachstelle dieser Stadt Babylon war genau dieser Fluss. Augenscheinlich nicht. Der Fluss war eine grundfeste Mauer sozusagen. Der Fluss ging durch die Mauer hindurch und hat die eine Flanke der Stadt praktisch abgesiegelt, abverriegelt. Und so hat er diesen Fluss umgeleitet, ausgetrocknet. Und wie haben wir gelesen gerade im Jesaja? Zu der Meerestiefe spricht, versiege und die Ströme will ich austrocknen. Dieser Kyros hat genau das gemacht. Er hat diese Tiefe des Flussbettes ausgetrocknet. Was tat er? Er ging in die Tiefe hinein, ging durch diese Stadttore hindurch, durch die Tiefe hindurch und hat was gemacht? Die Tore der Stadt geöffnet, dass er sie einnehmen kann. Dass er, dieser Kyros, wie er in Jesaja beschrieben wird, Gottes Volk von der Gefangenschaft Babylons befreien kann. Und jetzt sind wir genau an diesem Typus, Antitypus, wie es genannt wird, von diesem Bild, was ich auch den Kindern erzählt habe. Die Bibel ist voll dieser Bilder. Es ist dieses Bild, dass Jesus dieser Gesalbte ist. Ich sage deswegen Gesalbte, weil Kyros, Jesus, steht symbolisch, oder der Kyros steht symbolisch für Jesus. Warum, kann ich euch auch sagen. Hier wird er genannt in diesem Jesaja-Text als mein Hirte und mein Gesalbter, Messias. Ja, war denn der Kyros, der weltliche Herrscher, ein Messias? War er das? Nein. Es ist ein prophetisches Wort und dieses prophetische Wort deutet ganz klar auf Jesus hin. Es ist ein Bild für Jesus, dieser Kyros. Und jetzt gebe ich euch dieses Bild noch verstärkt. Also ich versuche es zumindest. Dieser Jesus, er kam in die Tiefe herab von diesem Flussbett. In die Tiefe. Ging hindurch durch das Tal. starb für uns, ist auferstanden und hat somit die Tore der Stadt, die uns, die sein Volk gefangen hält, aufgerissen und hat sie befreit. Denn wir wissen, und jetzt gehe ich einfach noch einen Schritt weiter, dass später genau dieser Kyros, da komme ich gleich nachher noch drauf, einen Erlass gegeben hat, die heilige Stadt wieder aufzubauen und sein Volk rauszuführen aus der Gefangenschaft und dorthin anzusiedeln. Ich lege jetzt meine Bibel weg, weil wir, jetzt müsst ihr mir helfen. Wir starten jetzt, es war jetzt ein Beispiel, wie man Jesus entdecken kann. Wir starten jetzt genau diese Bibelstunde, versuchte Bibelstunde, die Jesus den Emmausjüngern gegeben hat. Wie gesagt, es ist ein volles Programm und wir wollen jetzt einmal anhand der biblischen Schriften durchgehen, und zwar chronologisch durchgehen, ob wir Jesus entdecken, ob wir Jesus Erlösungstat entdecken und was wir alles entdecken. Lasst euch überraschen, mit hineinnehmen in diese Reise. Wenn ihr dabei seid, dürft ihr mir gerne auch Worte zurufen, wenn ich eine Frage stelle. Also das heißt, wir gehen jetzt ganz an den Anfang, und ich glaube, jeder von euch möchte auch wissen, vielleicht, wo stehen denn wir in diesem Gesamtrahmen? Wo werden wir mit aufgeführt in der Botschaft der Bibel, die in der Bibel steckt? Wir starten ganz am Anfang im Buch Mose. Was ist die Kernaussage? Einfach nur die Zusammenfassung dieses Buches. Was ist die Kernaussage Genesis, des ersten Buches Mose? Kann mir da jemand helfen? Die Schöpfung. Das heißt, der Mensch wird geschaffen, der Adam, wie er genannt wurde, der Mensch wird auf die Erde gesetzt, und dieser Adam ist leider gefallen. Er ist in Sünde gefallen. Und die Bibel berichtet uns, und jetzt fangen wir an, Jesus zu entdecken, okay? Jetzt fangen wir an, anhand von dem Neuen Testament zu entdecken, wie Jesus als der zweite Adam bezeichnet wird. Stimmt's? Der zweite Adam. So wie der erste Adam auf diese Erde gesetzt wurde, kam der zweite Adam auch herab auf diese Erde. Aber es gab einen Unterschied. Dieser zweite Adam ist nicht in Sünde gefallen. Okay, welches Buch kommt als nächstes? Zweites Buch Mose, Exodus. Und wie der Name schon sagt, was ist der Kern dieses Buches? Es geht um einen Mann namens Mose. Dieser Mose wurde aus dem Wasser gezogen, später dann hinausgeführt in die Wüste. 40 Jahre lang ist er vorbereitet worden auf den Dienst. Auf welchen Dienst? Auf den... Ja? Genau. Auf den Dienst vorbereitet worden, das Volk Gottes aus der Knechtschaft. Sie waren Knechte des Volkes Ägypten. Aus der Knechtschaft hinauszuführen. Und jetzt gehen wir wieder zu diesem zweiten Adam, der auch auf diese Erde kam. Auch in der Taufe durch das Wasser herauskam, anschließend wie viele Tage in der Wüste war? 40 Tage in der Wüste war, um was zu tun? Sich vorzubereiten auf seinen Dienst, sein Volk aus der Sünde herauszuführen und für sein Volk die Erlösung zu bewirken. Aus dieser Knechtschaft der Sünde, aus diesem Gefangensein herausführen. Was ist das nächste Buch? Wovon handelt das dritte Buch Mose? Das dritte Buch Mose habe ich vorhin kurz erwähnt. Da geht es um die Priesterschaft. Es geht um die ganzen Rituale, um die Sündenvergebungsopfer. Und diesen Dienst, der wird ganz explizit beschrieben, was die Aufgabe eines Priesters war. um die Sündenschuld vertretungsweise für das ganze Volk zu vollbringen. Das ist der Kern, grob zusammengefasst, vom dritten Buch Mose. Der zweite Adam, der auf diese Erde kam und gesetzt wurde, durch das Wasser hindurch in die Wüste ging für 40 Tage, zurückkam, um sein Volk aus dieser Knechtschaft herauszuführen, war der wahre Priester. Er hat ihnen Sünden vergeben. Er hat sie geheilt. Er hat den priesterlichen Dienst ausgeführt. Aber es geht weiter. Das vierte Buch Mose. Das vierte Buch Mose, Numeri genannt, weil es hier um eine Volkszählung geht. Das Volk Israel wurde dort gezählt, aber der Kern dieser Sache ist die Organisation dieses Volkes. Und wie wurde sie gemacht, die Organisation? Die Organisation wurde wie folgt vorgenommen. Es wurden 12 Älteste, einer von jedem Stamm benannt, 12. Und es wurden 70 Älteste vom Volk ordiniert. Interessant. Interessant. Wenn man die Geschichte von Jesus kennt, dann weiß man, dass dieser zweite Adam, der auf diese Erde kam, durch das Wasser hindurch in die Wüste geführt wurde, für 40 Tage zurückkam, um sein Volk aus der Sünde herauszuführen, den priesterlichen Dienst vollzog, genauso 12 Jünger benannt hat und auch 70 Älteste ordiniert hat für den Dienst, für Gottes Dienst und Werk auf dieser Welt. Was kommt nach dem vierten Buch Mose? Es ist das fünfte Buch Mose, Deuteronomium genannt. In diesem Buch erzählt ein Mann, was sie alles erlebt hatten. Es ist Mose. Mose, der sinnbildlich auch für Jesus zu sehen ist. Mose, kann man sagen, in diesem fünften Buch Mose, macht die letzte Predigt. Er fasst alles nochmal zusammen. Er sammelt sein Volk ein und bläut ihnen nochmal ein, auf was es ankommt. Was für Segnungen sie erlebt haben. Wie Gott sie geführt hat. Und immer wenn sie gefallen sind, war Gott gnädig. Das hat er ihnen gesagt. Er hat alles zusammengetragen und ihm mitgeteilt. Und es war ihm sehr wichtig, Gemeinschaft nochmal zu haben mit seinem Volk, um am Ende alleine hinauszugehen auf den Berg, um zu sterben. Mose, ein Bild für Jesus, dieser zweite Adam, der hinunterkam auf diese Erde, durch das Wasser hindurch in die Wüste geführt wurde für 40 Tage, kam zurück, um sein Volk von der Sündenschuld zu erretten. Er hat diesen priesterlichen Dienst ausgeführt, nominierte 12 Jünger und 70 ordinierte Älteste für den Dienst. Dieser Jesus sammelte auch zum Schluss seine Jünger nochmal ein, hat sogar ein Abendmahl mit ihnen gefeiert, hat ihnen nochmal gesagt, auf was es ankommt, dass er sterben wird, auf was es ankommt, dass sie fest im Glauben stehen sollten, genau wie Mose es tat, um am Ende auch hinauszugehen, alleine auf den Berg, um zu sterben. Ich finde diese Sache faszinierend. Wir haben jetzt in 5 Büchern von Mose schon allein eine Entwicklung miterlebt, die faszinierend ist. Wir haben in chronologischer Reihenfolge entdeckt, wie faszinierend diese Schrift ist. Es wird doch immer angezweifelt, die Bibel sei übertragen, und ich bin fasziniert von dieser Chronologie, schon am Anfang. Aber wir sind noch nicht am Ende, wir entwickeln das noch weiter. Gehen wir zum nächsten Buch. Welches ist das nächste Buch nach 5. Mose? Josua. Josua, um was geht es in dem Buch Josua? Josua war der Anführer des Volkes, der Nachfolger von Mose. Er hat sein Volk vor die Grenzen des gelobten Landes geführt. Und was hat er getan? Es gab diesen Moment, wo sie Jericho umzingelt haben, um Jericho herumliefen. Und am siebten Tag ging der Schrei hinaus und die Mauern fielen ein. Auch wie von einer Geisterhand sozusagen. Sie riefen alle laut und sie brüllten und die Mauern fielen ein. Und sie konnten das gelobte Land einnehmen. Es war frei, es war offen. Jetzt waren sie dort. Jesus, der zweite Adam, der hinunterkam auf diese Erde, durch das Wasser hindurch in die Wüste geführt wurde, um dort 40 Tage sich vorzubereiten für seinen Dienst, um sein Volk herauszuführen aus der Sünde, den priesterlichen Dienst für sie vollführte, sie geheilt hat und ihre Sünden vergeben hat. Der 12 Jünger nominierte und 70 Jünger aussandte. Genau dieser Jesus, der am Ende alles gesammelt hat und am Schluss dann alleine auf den Berg ging, um zu sterben. Und jetzt kommen wir in das Buch Josua, der am Kreuz was getan hat, als er starb. Er rief aus: Es ist vollbracht. Und mit diesem Schrei ist ein Erdbeben entstanden. Es war etwas Gewaltiges. Der Vorhang im Tempel riss von oben nach unten durch, was so viel bedeutet wie: Der Weg ins gelobte Land ist frei. Ihr seid frei, liebe Kinder. Die Menschheit ist frei von Sünde. Der Weg ins gelobte Land war offen. Und was war jetzt Aufgabe des Volkes, wenn wir zurückgehen? Was kommt nach Josua? Welches Buch? Die Richter, genau. Was war das Buch Richter für ein Buch? Auf was kam es an in diesem Buch? In diesem Buch Richter ist das Volk plötzlich alleine. Ohne einen physischen Führer. Josua war gestorben, hat ihnen aber nochmal aufgetragen: Denkt an die Verheißung Gottes. Nehmt das Land ein und verdrängt die ganzen Völker. Ohne Wenn und Aber. Das war ihr Auftrag und sie hatten es ausgeführt. Sie hatten es auch getan. Aber es gab Schwierigkeiten. Und in diesen Schwierigkeiten kamen Richter, die sie aus diesen Schwierigkeiten herausgeführt hatten. Und Gott hat ihnen den Sieg geschenkt. Jedes Mal, wenn sie sich darauf besonnen haben und Gott angefleht haben, hat er ihnen Richter geschenkt. Wir sind zeitlich jetzt schon angelangt an der Zeit, wo Jesus gestorben ist. Als er gestorben ist und wieder auferstand und gen Himmel gefahren ist, war sein Volk ohne einen physischen Führer, nicht wahr? Niemand mehr zum Anfassen. Jesus war im Himmel, zur Rechten Gottes. Und nun waren auch sie diejenigen, die hinausgehen sollten und das Land einnehmen sollten. Das war ihre Aufgabe. Und was bedeuten die Richter? Die Richter waren die Stütze des damaligen Volkes. Und Jesus hat ihnen verheißen, sie nicht allein zu lassen. Er hat ihnen verheißen, den Heiligen Geist zu senden. Und der Heilige Geist ist es, der auch der damaligen Urgemeinde die Unterstützung gab, um die Siege zu erringen, die Glaubenssiege zu erringen, um das Land einzunehmen. Im übertragenen Sinne das Land einzunehmen. Die Botschaft hinauszutragen in die Welt. Wow. Ihr seht noch nicht begeistert aus. Also müssen wir noch weiter forschen. Was kommt nach dem Buch Richter? Ruth. Ein völlig interessantes Buch. Ruth, ein sehr kurzes Buch, kleines Buch, aber doch mit einer wahnsinnig tollen Botschaft. Ruth war eine heidnische Frau. Diese heidnische Frau, die hatte eine Schwiegermutter. Diese Schwiegermutter war eine Hebräerin. Okay, eine heidnische Frau, die eine Hebräerin zur Schwiegermutter hatte und die dann im Feld arbeiten ging, um die Ernte einzubringen und sie und ihre Schwiegermutter zu versorgen. Klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen schon? Wo sind wir in der Geschichte? Wir sind dort, wo die Urgemeinde ausgestattet wurde mit dem Heiligen Geist, um Siege zu erringen. Wir sind dort angelangt, wo es Heidenchristen gab. Heidenchristen. Eine heidnische Frau. Und diese heidnische Frau, diese Gemeinde, auf dem Heidentum sozusagen, wie sie damals Probleme hatten, gegründet, geht hinaus in das Feld, in das Weltfeld und bringt die Botschaft, die Ernte ein. Und diese heidnischen Christen hatten was? Sie hatten eine jüdische Mutter, eine hebräische. Dort kommen sie her, also Schwiegermutter, ne? Interessant, nicht wahr? Welches Buch kommt nach Ruth? Nach Ruth kommt, und jetzt müssen wir einiges zusammenfassen, 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige, 1. und 2. Chronike. Und diese 6 Bücher, kann man so sagen, handeln eigentlich davon, dass sie einen König bekommen haben. Sie haben wieder einen Führer gehabt. Und es ging eigentlich immer darum, dass sie Gott treu bleiben sollten. Aber in dieser Zeit von diesen 6 Büchern wird uns berichtet, wie sie am Anfang noch Gott nachgeeifert haben, enthusiastisch mit ihrem neuen König. Sie waren motiviert, sie wollten Gottes Wege gehen mit diesen Königen. Wenn man jetzt in die Geschichtsbücher reinschaut, also gerade in diese 6 Bücher, sehen wir Stück für Stück den Abfall der Geschichte Israels. Und sie endet letztlich tragisch in genau dieser Situation, wo ich vorher schon einmal Bezug genommen habe in diesem Beispiel. Sie endet in der Gefangenschaft von Babylon. Das war das Ende vom Lied. Der Abfall, der kommt. Und in der babylonischen Gefangenschaft sind sie gelandet. Jetzt kommt's. Was ist denn geschehen? Was ist passiert mit der Christenheit? Waren sie alle so, dass sie immer als motivierte Frau in das Feld hinausgingen und die Ernte einzuholen? War das zu jeder Zeit so? Gab es eine Zeit danach, wie das Buch chronologisch danach kommt, wo sie das nicht mehr getan haben? Wo sie abgefallen sind von der Wahrheit oder ihrem Auftrag, der sie bekommen haben. Gab es diese Zeit? Jawohl, sie war, um es in Zahlen auszudrücken, weil die biblische Prophetie gibt uns hier auch Auskunft, es waren diese 1260 Jahre, die prophetischen Jahre, die im Buch Daniel auch gegeben werden. Sie beginnen im Jahr 438 nach Christus, ziffernmäßig, bis 1798. Das dunkle Mittelalter. Der Abfall der Kirche. Marienanbetung kommt rein. Sonntagsheiligung. Bilder werden angebetet. Die 10 Gebote werden aufgelöst, aufgeweicht. Die ganzen Gebote, alles war dahin. Es werden Heilige ernannt und angebetet. Es kam der Abfall. Es kam der Abfall und zwar so weit, dass sie letztlich am Ende 1798 so weit waren, dass sie in dieser babylonischen Gefangenschaft waren. Für was steht Babylon? Babylon steht für die gefallene Kirche. Die gefallene Kirche war somit aufgerichtet. Und dort bewegen wir uns jetzt gerade. Was kommt nach den Chroniken? Esra. Interessant, dass gerade Esra kommt. Ich werde euch gleich sagen, warum. Das Buch Esra, das beinhaltet insgesamt 3 Erlasse. Der erste Erlass ging raus von einem König namens Kyros. Ich habe ihn vorhin erwähnt. Das ist genau der Erlass, den ich gesagt habe. Er hat nämlich gesagt, er war Freund der Juden. So kann man es nicht anders sagen. Er hat ihnen das Dekret gegeben, ja, sie dürfen ihren Tempel wieder in Jerusalem aufbauen. Das war der erste Erlass. Der zweite Erlass kam etwas später durch den König Darius. Der König Darius hat wiederentdeckt, dass es schon einmal einen Erlass gab, wo der Kyros gegeben hat. Es gab Schwierigkeiten, nämlich die Feinde der Juden, also des damaligen Volkes Gottes, die hatten massiven Widerstand bekommen. Es konnte nicht richtig weitergehen mit dem Bau. Und so hat dieser Darius nochmal ein Dekret rausgegeben, ihr dürft weitermachen und niemand darf euch daran hindern, den Tempel voll fertigzustellen und auch die Mauern wieder zu richten. Das war der zweite Erlass. Der dritte Erlass war ein Erlass von König Artaxerxes. Artaxerxes hat genauso einen Befehl hinausgegeben. Es war 457 vor Christus, ein geschichtlich nachvollziehbares, also nicht christlich nachvollziehbares Datum, ein geschichtlich nachvollziehbares Datum. 457 gab er den Befehl, den Erlass, ja, ihr dürft jetzt die ganze Stadt wieder aufbauen. Also nicht nur den Tempel, der jetzt schon stand, sondern die gesamte Stadt sollte wieder aufgebaut werden. Wie sie in früheren Zeiten da war. Diese 3 Erlasse möchte ich mal in den Raum stellen. Gibt es irgendeine Idee, wo wir jetzt Jesus und seinen Erlösungsplan mit uns entdecken können? 3 Erlasse, die rausgingen nach 1798. 3 Erlasse. Du lachst. Die 3 Engelsbotschaft. Ja, wie kriegen wir jetzt den Bezug zu der 3 Engelsbotschaft? Faszinierend, nicht wahr? Unsere Geschichte. Die Geschichte der Adventisten, wie sie entstanden sind. Der erste Erlass ging hinaus von dem König Kyros. Und es wird in Esra 2 beschrieben, dort könnt ihr nachlesen. Es wurde aufgelistet, wer alles mitging. Es waren in Summe rund 50.000 Menschen, die gesandt wurden, um diesen Tempel aufzubauen. 50.000 Menschen. Jetzt kommt was Interessantes. Ellen White schreibt im großen Kampf zwischen Licht und Finsternis Folgendes. Im Sommer 1844 gab es ja diese große Enttäuschung. Ja? Jesus ist nicht wiedergekommen. Es haben welche berechnet, Jesus soll wiederkommen und große Enttäuschung da. Wow, wo ist er? Er ist nicht da. Viele waren enttäuscht und gingen weg und es war eine kleine Minderheit. Und Ellen White schreibt, Seite 400 irgendwas, ihr könnt es nachschauen. Sie schreibt von, ihr dürft raten, aber sie schreibt von 50.000 Menschen, die an der Botschaft festhielten. 50.000, wie damals, bei diesem ersten Erlass 50.000 hinausgingen, um den Tempel zu bauen. Und die erste Engelsbotschaft lautet, betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasserquellen. Geht hinaus und predigt es allen Völkern. Geht hinaus und bildet genau diesen Tempel, des Heilige Gottes, richtet es wieder auf. Der zweite Erlass von Darius ging gegen die Feinde Gottes. Die zweite Engelsbotschaft lautet, Babylon ist gefallen, die große Stadt. Und dieses Babylon ist gefallen, und die Feinde Gottes sind somit am Ende besiegt. Auf die Zeit, wo wir uns gerade befinden, es ist in dieser Zeit, 1844 und etwas später, hat man nochmal deutlich gemacht, Man hat erkannt, wer dieser Antichrist ist, wer die gefallene Kirche, wer Babylon ist. Babylon erkannt, die gefallen ist, die gefallene Kirche. Und man hat sich zurückbesonnen auf die biblische Wahrheit und nicht auf die Menschenwahrheit. Das war der zweite Erlass. Der dritte Erlass ging von Artaxerxes aus. Hier soll die gesamte Stadt wieder aufgebaut werden. Das war der dritte Erlass. Die dritte Engelsbotschaft geht darum, dass wir nicht das Siegel an unserer Stirn von nicht das Siegel Satans an dieses Siegel ein, sag mal, in adventistischen Kreisen ist dieses Siegel bekannt. Welches ist das Siegel? Was ist das Siegel? Der Sabbat. Genau. Das Siegel des Sabbats. Es ist genau zu dieser Zeit, noch vor der Gründung, noch bevor die ganze Stadt auferbaut war, 1863, Gründung, noch bevor das aufgebaut war, hat man die Sabbatwahrheit entdeckt. Und jetzt ging es darum, nicht mehr in Babylon zu bleiben, sondern herauszugehen, wie es auch noch aus anderen Texten in der Offenbarung heißt, herauszugehen aus Babylon und diese Wahrheit anzunehmen. Es geht nicht um Gesetzlichkeit, es geht um eine Heiligkeit, die dahinter steckt. Nicht um Formen, es geht hier darum, etwas aus Herzen, aus Liebe zu Gott zu tun. Das war die Botschaft, die dahinter steckt. Und welches Buch kommt nach diesem Buch Esra, nach diesen drei Erlassen? Nehemia. In Nehemia finden wir was ganz Interessantes. Nehemia ist, da finden wir etwas, was auch einem Erlass gleichkommt. Der Artaxerxes hat es nochmal verstärkt. Nehemia, ein ganz normaler Mundschenk des Königs, war betrübt, war traurig. Warum? Man kann es nachlesen und zusammenrechnen. Es waren 13 Jahre, die vergangen sind und nichts ist passiert mehr in Jerusalem. Man hat das Werk der Aufrichtung der Stadt nicht vollendet. Das Volk ist schwach geworden. Sie haben ihre eigenen Dinge gemacht. Sie sind ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen nachgelaufen. Sie haben nicht mehr in der Stadt weitergebaut. Und Nehemia war so traurig darüber, dass das Werk Gottes nicht voranging mehr. Dass sie wieder ein Volk sein können. Und dass wir zum Ende kommen können. Verrückt, nicht wahr? Der Nehemia ist gleichzeitig ein Typus für Jesus. Nehemia, ein Typus für Jesus, ging in die heilige Stadt, erhöhte sich, stellte sich auf die Mauer und predigte von dort. Er ist erhöht gewesen, hat sich die Sache angeschaut und es wird geschrieben, dass er in 52 Tagen die Stadt wieder auferbauen wird. Wenn er ein Typus ist für Jesus, Frage: Was war dann, als er sich erhöhte, als Jesus am Kreuz starb? Was war 50 Tage, nachdem Jesus gestorben ist? Pfingsten. Der Heilige Geist wurde ausgegossen über das Volk. Haben wir dieses Ereignis schon in unserer heutigen Zeit? Sind wir schon so weit, dass der Heilige Geist wie in Pfingsten ausgegossen wurde? Haben wir es oder haben wir nicht? Nein, wir haben es nicht. Der Spätregen kam noch nicht. Der Spätregen kam noch nicht. Das heißt für uns, und jetzt werden wir neu. Wir stecken irgendwo fest. Wir stecken in diesem Buch Nehemia fest. Was war der Befehl? Der vierte Erlass. Er ging nochmal hin, um was zu tun? Tempelisch gestanden. Die Mauer war noch nicht fertig und die Straßen waren noch nicht fertig. Für was steht die Mauer? Die Mauer, es gibt einen Text in Sacharja 2, Vers 5, da wird es so benannt. Jesu Geist ist wie eine feurige Mauer um sein Volk herum. Wenn wir das jetzt wörtlich nehmen, was wir dürfen, ja, wenn es in der Bibel steht, dann ist es die Mauer des, für was steht Feuer? Pfingsten ist gerade gefallen. Heiliger Geist. Wie eine feurige Mauer. Das heißt, der Heilige Geist schützt uns. Wenn wir den Heiligen Geist haben, Mauer wird erst gebaut, ja, also die Mauer, die wir bauen, ja, es liegt an uns, ob wir diesen Heiligen Geist bauen lassen, also an uns heranlassen, dass er uns schützt. Wir wollen, dass der Heilige Geist uns schützt. Das Zweite ist, es ist der Schutz zum einen und zum anderen ist auch der Glaube oder die Schrift, die Sicherheit, weil Mauer gibt es Sicherheit. Auch die Kenntnis der Schrift, dass wir Bescheid wissen, gibt uns doch Sicherheit in unserem Glauben. Und der befähigt uns wiederum, etwas zu tun. Den Weg zu gestalten, der zum Heiligtum hinführt. Zum Tempel, der schon steht. Die Straße war noch nicht fertig. Also wir sind an der Situation, dass wir die Mauer noch bauten und die Straße noch ebnen müssen für diejenigen, die von ihm noch nichts wissen, die den Weg wissen wollen. Wie komme ich denn an das gelobte Land, in das Heiligtum, in das himmlische Reich? Der Weg war noch nicht fertig. Und jetzt können wir das auf uns beziehen. Weiß jeder, um was es geht, um uns herum? Kennt jeder die frohe Botschaft schon? Haben wir unseren Teil dazu beigetragen, wie Nehemia? Wir brauchen Nehemias, die diesen Weg fertig machen. Wir sind nicht aus der Gefangenschaft herausgenommen worden, um unser Ding zu machen. Wie die 13 Jahre, wo es jetzt brach lag. Wir sind diejenigen, die einen Auftrag haben, eine Aufgabe haben. Wir müssen die Straße fertig machen. Und dass wir eine Situation schaffen, dass alles vollendet ist. Welches Buch kommt nach Nehemia? Esther. Wow, dieses Buch ist so faszinierend. Hier geht es um einen Mann namens Haman. Ein böser Mann. Er hasst nur einen einzigen. Und mit ihm das ganze Volk. Es ist Mordechai. Er hasst diesen Mordechai. Warum? Es ist der einzige Mann, der sich nicht vor ihm auf die Knie wirft. Und ihm Ehrfurcht gebietet. Das ganze Volk war hörig und hat sich vor Haman niedergekniet, nur dieser Mordechai nicht. Und es steckt noch mehr dahinter. Die Esther, genau, die kommt jetzt noch ins Spiel. Er war aber so stinksauer auf diesen Mordechai, dass er einen Erlass bewirkt hat. Übrigens, er war nicht König, ja? Er war nicht König, der König war jemand anderes. Er war eine Art Fürst, kann man sagen. Einfach nur mal, um das Wort in den Raum zu werfen. Vielleicht könnt ihr nachher damit anfangen. Er hat einen Erlass bewirkt, der das ganze Judenvolk ausrotten sollte, stimmt's? Und dieser Erlass wurde tatsächlich wahr. Und Mordechai hat die Esther gebeten doch, etwas zu tun für ihr Volk. Und sie hat es willig getan. Sie kam vor den König und ist sogar begnadigt worden vom König. Jesus, der sich als Einziger niemals vor Satan auf die Knie geworfen hat. Niemals. Er ist versucht worden. Wir kennen die Versuchungsgeschichte. Das letzte war, wirf dich nieder zu mir, vor mir auf die Knie und ich gebe dir das ganze Weltreich. Das war seine Forderung. Und Jesus hat ihn fortgeschickt. Er hat es niemals getan. Es war der Einzige, der zweite Adam, der nie vor Satan ist. Haman steht für Satan. Er hasst diesen Mordechai. Er will ihn und sein Volk will er vernichten. Interessant, nicht wahr? Meine Begeisterung. Ich finde es so faszinierend. Mich nimmt diese Geschichte mit. Weil der König, der steht für Gott. Gott hat die Frau. Was ist die Frau? Die Gemeinde. Er hat die Frau begnadigt. Und es kam tatsächlich so weit, weil Mordechai diese Frau praktisch dahin geführt hat. Er hat sie begleitet. Jesus hat die Gemeinde begleitet, damit sie was tun kann? Am Ende diesen Mordbefehl aufzuheben, um gerettet zu werden. Wow. Wir sind angelangt bei der Drei-Engels-Botschaft, bei diesen Wegen, die noch nicht fertig sind. Wir stecken fest, haben wir festgestellt, bei Nehemia. Der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Ich möchte mal kurz einen Gedanken aufwerfen. Ich habe Ihnen euch vorher gesagt, es waren 50 Tage von Geburt von Jesus bis zu Pfingsten. Ihr merkt, das sind noch 2 Tage übrig. Ah, Geburt? Nee, Kreuzigung, du hast recht, ja. Von der Kreuzigung bis zu Pfingsten sind es 50 Tage. Da fehlen ja noch 2. Wenn Nehemia 52 Tage gebraucht hat, um die Stadt aufzubauen, 50 Tage gehen bis Pfingsten, dann haben wir nach 52 fehlen noch 2 Tage. Ne? Prophetisch gesehen sind Tage wie Jahre. Das wissen wir aus der Bibel. So, jetzt kann es natürlich sein, und ich will hier keine Zeitrechnung aufmachen, aber dieser Tag, wo der Spätregen kommt, kann nur noch eine ganz kurze Zeit bedeuten. Ob es jetzt buchstäblich dann 2 Jahre sind, das wissen wir nicht. Aber es ist doch im Verhältnis zu diesen 50 Tagen, also Jahren, dann ein recht kleiner Zeitabschnitt. Es kann ganz schnell gehen und zum Ende kommen, dass diese Stadt vollendet wird. Und wir sind jetzt im Buch Esther angelangt und haben gerade betrachtet, was für eine Situation sich hier aufmacht. Es geht ein Mordbefehl an das Volk. Das kennen wir aus der Prophetie. Gottes Volk wird am Ende so verfolgt werden, dass es einen Mordbefehl tatsächlich gibt an dieses Volk. Und wie geschieht die Rettung? Die Rettung geschieht durch die befähigte Frau von diesem Mordechai. Die Gemeinde, sie steht fest im Glauben und hält daran fest und glaubt an die Befreiung und wird auch begnadigt am Ende vom König. Das ist die Chronologie der Bibel. Wir sind Stück für Stück durch jedes Buch gegangen und sind jetzt hier angelangt. Die ganze Weltgeschichte steckt chronologisch in der Bibel. Glaubt ihr, dass irgendeiner sich das ausgedacht hat, wie er die Bücher anordnen will? Glaubt ihr es jetzt, nachdem ihr das wisst? Ich glaube es nicht. Ich muss mich sputen. Die Zeit rennt, aber ich finde es so faszinierend. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Wenn ihr noch wissen wollt, wie es weitergeht, dann müssen wir gucken, welches Buch als nächstes drankommt. Esther? Esther, Hiob, genau. Hiob. Hiob beschreibt einen Mann, der so dermaßen durch eine Trauer durch muss, durch eine Trübsal hindurch muss, die man sich nicht vorstellen kann. Kurz zusammengefasst, es geht dieser Todesbefehl an das Volk Gottes am Ende. Das steht noch vor uns. Es geht dieser Todesbefehl an das Volk Gottes und jetzt kommt dieser Hiob als Synonym für was? Für die trübselige Zeit, die auf uns wartet. Verfolgung und schlechte Tage. Die Prophetie, da kennen wir es schon draus, aber wir kennen es nicht aus dieser Chronologie der Bibel. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommt ja noch mehr. Es kommt nach Hiob, und das ist die Frage an euch. Wenn es euch dreckig geht, wenn es euch nicht gut geht, welches Buch nehmt ihr zur Hand? Faszinierend, oder? Wir nehmen die Psalmen zur Hand. Warum? Hier hat jemand erlebt, wie er verfolgt wird, wie er durch trübselige Zeiten hindurchgeht. König David hat große Teile dieses Buches geprägt. Das gibt Kraft und Ermutigung. Ich weiß, dass du da bist und dass du mich führst in dieser schwierigen Zeit. Dieses Buch wird uns gegeben, wenn wir durch diese Trübsal hindurchgehen, als Kraftquelle. Und danach kommen was? Die Sprüche. In den Sprüchen geht es ist ein Teil davon. Hier wird aber gewarnt vor einer Frau, die uns fehlleitet. Der weise Salomo, der eigentlich wahrscheinlich sich selbst gepredigt hat, warnt vor dieser heimtückischen Frau, den wir nacheifern sollen. Also er macht uns nochmal aufmerksam. Bleibt treu, haltet fest an dem, was ihr habt. Und ihr braucht dazu was? Und jetzt sind wir im Buch Prediger. Weisheit. Hier geht es um Weisheit. Faszinierend. Diese Chronologie, diese Hilfestellung, was kommt und was wir brauchen, um ans Ziel zu kommen, um ganz am Ende den Bräutigam kommen zu lassen, um seine Braut in Empfang zu nehmen. Und das ist das Hohelied, das nächste Buch. Wahnsinn, oder? Nach dem Hohelied kommen die großen Propheten. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel. Und heute Morgen ein bisschen über die tausendjährige Gerichtsverhandlung gesprochen. In diesen Prophetenbüchern wird hauptsächlich auch dort Bezug genommen auf diese 1000 Jahre. Anschließend, also wir sind ja jetzt schon in diesem Bereich, wo die Trübsal dann vorbei ist. Der Bräutigam ist gekommen, die Wiederkunft Jesu, in Symbolik des Hohen Liedes. Und jetzt kommt die Zeit der 1000 Jahre, wo Gericht gehalten wird, wo gesagt wird, ja, Gott ist gerecht. Und es wird am Ende ein Urteil gesprochen. Und dieses Urteil finden wir nicht mehr in den großen Propheten. Anschließend kommen die kleinen Propheten bis hin zu Malachi. Das letzte Kapitel von Malachi könnt ihr mal lesen. Dort wird genau zusammengefasst, wie es enden wird. Das Böse wird gerichtet und es ist vollendet. Das Gerichtshandeln finden wir in den kleinen Propheten. Und jetzt sind wir am Ende angekommen vom Alten Testament. Aber es geht weiter. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir was haben? Wir haben das Alte Testament übertragen bis hin auf das Gericht. Was wartet jetzt auf Gottes Volk, auf die Gläubigen? Was wartet jetzt? Es ist der Zeitpunkt, wo wir mit Jesus sein werden. Das wahre Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes berichten uns von dem, dass Gott mit uns ist. Jetzt haben wir das wahre Evangelium, Jesus in Ewigkeit bei uns und mit uns. Immer noch chronologisch, Buch für Buch in der Bibel durchgegangen, Bücher für Bücher. Jetzt ist Jesus mit uns in alle Ewigkeit. Es geht weiter mit der Apostelgeschichte. Hier wird von dieser Gemeinde gesprochen, die eine Einheit war, die eine Sprache gesprochen hat. Auch die Gläubigen werden am Ende eine Sprache sprechen, eine Einheit sein, gesammelt an einer Stelle sein, mit Jesus zusammen, in Ewigkeit. Und von Römer bis hindurch durch das ganze Neue Testament wird berichtet, wie wir, und Paulus sagt es so oft, eine neue Kreatur sind, eine neue Schöpfung. Um ganz am Ende dieses i-Tüpfelchen zu setzen mit der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel überhaupt, die davon spricht, wie Jesus ist. Und Ellen White schreibt es auch ganz deutlich, dass wir eine Ewigkeit die Herrlichkeit Jesus entdecken werden. Sie wird sich uns Stück für Stück immer und immer mehr offenbaren. Jetzt sind wir durch. Das ist das Buch der Bücher. Das ist die Bibel, die uns alles, den kompletten Erlösungsplan chronologisch aufzeigt. In einer Faszination, die ich ehrlich gesagt vorher auch nicht so in der Tiefe kannte. Aber es ist gleichzeitig jetzt ein Aufruf an uns, zu wissen, wo wir stehen. Wir hängen an diesem Buch Nehemia fest. Wir sind gefordert. Wir haben Fehler. Wir machen Dinge falsch. Wir sind keine Einheit mehr und schaffen nicht mehr an der Stadt, an diesem Weg, um die Stadt zu vollenden. Damit der Spätregen kommen kann und die ganzen Verläufe, die wir jetzt gerade noch besprochen haben, dass die ablaufen können. Wir sind gefordert, diesen Weg zu bauen. Und ich möchte es nochmal sagen, tragen wir in unseren Herzen, dass wir unser Leben leben wollen? Sind wir deshalb befreit worden aus Babylon, um unser Leben zu machen? Oder wollen wir, dass unser Leben und so viele Menschen wie möglich dabei sind? Mit diesen Worten wünsche ich uns, dass wir Gottes Wege erkennen und dass wir selber diese Straße voll zu Ende bauen, damit es voll schnell gehen kann, innerhalb einer kurzen Zeit. Amen.
Vielen Dank für diese faszinierende Reise durch die Bibel. Und wir haben ja gesehen oder gehört, dass die Bibel ja nicht umsonst ein Bestseller ist. Ein Buch, das immer wieder fasziniert und neue Seiten aufzeigt. Und der Schlüssel ist einfach Jesus, weil Jesus das Wort ist, so wie es auch Johannes geschrieben hat. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also wer Jesus kennenlernen möchte, sollte die Bibel lesen und wird über seine eigene Geschichte noch mehr erfahren. Und wir wollen das jetzt auch bekennen mit dem Lied 295, näher noch näher, fest an dein Herz.
Lass uns noch beten. Gütiger himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Es hat uns begeistert. Es begeistert uns immer, was du für uns getan hast, lieber Vater. Lob und Preis und Ehre sei dir. Und lieber Vater, wir sind schwach. Schwach im Glauben. Schwach in dem, dass wir vernachlässigen, was wir für eine Aufgabe haben. Vergib du uns und hilf, dass wir doch dieses Werk voll zu Ende bringen können, damit du wiederkommen kannst, damit du deinen Heiligen Geist auf die ganze Welt ausgießen kannst, dass unsere Lieben und viele Menschen, die wir gern haben, mit uns diesen Weg zu dir gehen. Lass uns die Stadt vollenden und schenk du uns deine Kraft dazu. Und dies bitten wir alles im kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus, den wir heute erneut entdecken durften. Amen.